Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist zu seinem ersten Staatsbesuch in Russland eingetroffen. Morgen will Kim sich dort mit Präsident Putin treffen. Der könnte vermitteln im Atomstreit mit den USA. In Sri Lanka wächst nach den Anschlägen vom Ostersonntag die Kritik an den Sicherheitsbehörden. Und die Regierung Schottlands will die Bevölkerung erneut über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen lassen. Einige der Themen in diesen Informationen am Abend mit Alexander Moritz. Im Anschluss analysieren wir die Sicherheitslage in Westafrika. Beschränkte Strategie, wie Mali und Nigeria gegen den Dschihadismus kämpfen. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr. Angereist war er in einem gepanzerten Zug. Die letzten Schritte machte er aber über einen mit grünem Samt bespannten Rampe. Hart und weich, ganz nah beieinander, bei diesem ersten Staatsbesuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Russland. Nachdem die Gespräche mit US-Präsident Trump nur wenig Entspannung im Atomstreit gebracht haben, wendet sich Kim nun offenbar an Putin. Von der Ankunft Kims am Vormittag berichtet Frank Eichmann.
Im Panzerzug von Pjöngjang nach Hasan in der kleinen russischen Grenzstadt begann um 10.30 Uhr Ortszeit offiziell der erste Russlandbesuch Kim Jong-uns. Kurze Begrüßungszeremonie, dann kurze Ausführungen des nordkoreanischen Machthabers. Ich komme nach Russland erfüllt von den warmen Gefühlen unseres Volkes. Ich hoffe auf einen erfolgreichen Besuch und auf Gespräche mit Herrn Putin über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und unsere bilateralen Beziehungen. Weiterfahrt des Panzerzugs Richtung Norden. Das russische Staatsfernsehen übertrug live die Einfahrt in den Bahnhof von Wladiwostok, inklusive zweier nordkoreanischer Offizieller mit weißen Handschuhen, die am noch rollenden Zug die Haltegriffe und Scheiben der Zugtür polierten, aus der dann Kim Jong-un ausstieg und unter anderem vom russischen Fernostminister begrüßt wurde. Nach kleinem militärischen Empfang vor dem Bahnhof folgt ein eher folkloristisches Programm, sagte Primorje-Gouverneur Oleg Koschemjako im russischen Fernsehen zum Kim-Besuchstag Nummer 1. Er möchte Arbeitskollektive besuchen, Kulturzentren. Es sind auch Treffen mit einfachen Bürgern eingeplant und ich denke, er wird die positive Einstellung der Menschen unserer Region zu unserem Nachbarn spüren. Nach den beiden wenig erfolgreichen Gipfeln von US-Präsident Trump mit Kim Jong-un kann jetzt der russische Präsident diplomatisch punkten. Die Wünsche an den kleinen Nachbarn im Süden sind klar formuliert. Zugeständnisse beim nordkoreanischen Atomprogramm, neue Verhandlungen der Sechsergruppe. Im Gegenzug ließe sich der fast zum Erliegen gekommene Handel deutlich ausbauen. Dazu gibt es Investitions- und Transitprojekte Russlands, das Interesse an seltenen Erden aus Nordkorea. Das alles jedoch wird erst morgen Thema werden, denn erst morgen treffen sich Kim Jong-un und Wladimir Putin. Viel Zeit miteinander haben die beiden nicht. Langfristig geplant fliegt Wladimir Putin bereits morgen Nachmittag Ortszeit nach Peking weiter. Das Treffen in Wladiwostok folgt einer längeren russisch-nordkoreanischen Gipfelpause von 8 Jahren. Das bislang letzte fand 2011 statt im sibirischen Ulan-Ude. Damals hieß der russische Präsident Medvedev und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il der kurz nach dem Treffen verstorbene Vater von Kim Jong-un.
Aus Moskau, Frank Eichmann. Die hunderten Opfer der Terroranschläge in Sri Lanka sind noch nicht alle begraben, doch zur Trauer kommt für die Angehörigen immer mehr Wut. Wut über das Versagen der Sicherheitskräfte. Die haben offenbar schwere Fehler begangen, etwa Hinweise auf die Anschlagspläne nicht weitergegeben. Das hat die Regierung heute offiziell eingeräumt. Erste Sicherheitsbeamte mussten ihren Posten räumen, doch die Kritik an den staatlichen Sicherheitsbehörden wird immer lauter. Und wegen der Angst vor weiteren Anschlägen ist Colombo weiterhin in Alarmbereitschaft, berichtet Bernd Muschborowska.
3 Tage nach den Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag in Sri Lanka wurde heute in der Innenstadt von Colombo ein verdächtiger Motorroller von Sicherheitskräften gesprengt. In dem Fahrzeug, das in der Nähe eines Kinos abgestellt war, war eine Bombe vermutet worden, was sich hinterher als Fehlalarm herausstellte. Die Gefahr in Sri Lanka sei noch nicht ganz vorüber, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Ruwan Vijayawardene. Einige Mitglieder der Terrorgruppe seien noch auf der Flucht. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, wachsam zu sein. Da können noch ein paar Leute unterwegs sein, aber ich glaube, in ein paar Tagen werden wir die Lage wieder voll unter Kontrolle haben. Etwa 60 Verdächtige wurden inzwischen festgenommen. Die Attentäter selbst stammten aus Sri Lanka, sagte Vijayawardene, mehrheitlich aus guten Verhältnissen. Die Selbstmordattentäter waren gebildet und kamen aus Familien der oberen Mittelklasse, aus wohlhabenden Familien. Sie waren finanziell unabhängig. Das ist durchaus beunruhigend für uns. Einige von ihnen haben im Ausland studiert, einer beispielsweise in Großbritannien, später in Australien und dann ist er nach Sri Lanka zurückgekommen. Inzwischen hat auch die Regierung von Sri Lanka eingeräumt, dass die Anschläge vom Ostersonntag hätten verhindert werden können. Es seien Fehler gemacht worden, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Vijayawardene. Es gab auf jeden Fall Lücken bei der Informationsweitergabe. Die Regierung hat dafür die Verantwortung übernommen, denn wenn diese Informationen an die richtigen Leute weitergegeben worden wären, hätte das alles verhindert oder zumindest minimiert werden können. Wegen des offensichtlichen Versagens der Sicherheitsbehörden hat Präsident Maithripala Sirisena die Entlassung der Verantwortlichen angekündigt sowie eine Umstrukturierung der Sicherheitsbehörden. Durch eine Umstrukturierung wird wieder Ordnung reingebracht in den Polizeiapparat, die Geheimdienste, die Streitkräfte und das Verteidigungsministerium, damit solche Terroraktivitäten in Zukunft verhindert werden. Inzwischen ist die Zahl der Opfer auf knapp 360 gestiegen. Es wird mit weiteren Toten gerechnet, denn viele der rund 500 Verletzten sind offenbar in einem kritischen Zustand.
Bernd Muschborowska aus Sri Lanka. Und wir bleiben am Indischen Ozean. Trump wird uns nicht in die Knie zwingen. Mit diesen trotzigen Worten antwortete Irans Außenminister Zarif heute auf die verschärften Sanktionen der USA. Die hatten am Montag angekündigt, das Ölembargo gegen Iran zu verschärfen. In Zukunft solle kein Staat mehr iranisches Öl kaufen. Für einige Länder hatte es bisher Ausnahmen gegeben. Der Iran hat deswegen nun auch eine Blockade des wichtigen Seehandelswegs durch die Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Christian Buttgereit.
Der iranische Präsident Hassan Rouhani fand heute deutliche Worte. Sein US-Amtskollege Donald Trump sei ein Halbstarker, der die diplomatischen Bemühungen kontinuierlich erschwere. Sein Ziel werde Trump aber nicht erreichen, so Rouhani bei einer Kabinettssitzung in Teheran.
Trump denkt, dass er mit solchen Spielchen Irans Ölexporte auf Null reduzieren kann. Das ist ausgeschlossen. Irans Ölexporte werden nicht auf Null zurückgehen. Wir werden unser Öl auf unterschiedlichste Weise weiterhin verkaufen.
Wie das ohne die derzeitigen Ausnahmen für 8 Staaten funktionieren soll, sagte Rouhani nicht. Er warf den USA vor, alle Staaten der Welt und alle Ölkonzerne zu unterdrücken. Sogar die amerikanische Bevölkerung würde darunter leiden. Vielmehr aber sicherlich die iranische, denn das Land erwirtschaftet durch den Ölverkauf etwa 40% seiner Einnahmen. Doch das Regime werde sich von den USA nicht in die Knie zwingen lassen, versicherte der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei.
Erstens werden ihre Bestrebungen zu nichts führen. Wir werden so viel Öl exportieren, wie wir wollen. Zweitens wird diese feindselige Maßnahme nicht ohne Folgen bleiben. Sie werden darauf eine Antwort erhalten. Die iranische Nation lässt sich solche Feindseligkeiten nicht einfach gefallen. Drittens, je weniger wir uns auf diese Art des Ölverkaufs verlassen, desto unabhängiger werden wir.
Während der dritte Satz schon beinahe trotzig war, ließ Khamenei offen, was er mit dem zweiten meinte. Also wie die Antwort auf die so wörtlich Feindseligkeit der USA aussehen könnte. Das übernahm Alireza Tangsiri, Marinekommandeur der Revolutionsgarden, der Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte. Er brachte die Möglichkeit ins Spiel, die Straße von Hormus zu blockieren. Solange Iran die Meerenge nutzen könne, bleibe sie offen, wenn nicht, werde Iran sie blockieren. Tangsiri bezog seine Worte nicht direkt auf die Ölexporte, aber die Botschaft dürfte angekommen sein. Durch den an der schmalsten Stelle knapp 40 Kilometer breiten Übergang vom Persischen Golf in den Golf von Oman wird fast ein Drittel der weltweiten Ölexporte verschifft. Eine Blockade dürfte sich schnell auf den Ölpreis auswirken und die Spannungen in der Region weiter anheizen. Präsident Rouhani wollte den Vorschlag einer Blockade nicht kommentieren, schloss aber eine militärische Option nicht aus.
Wir können beides, Diplomatie und Krieg. Verhandlungen sind allerdings nur möglich, wenn sämtliche Sanktionen gegen uns aufgehoben werden, sie sich für ihre illegalen Handlungen entschuldigen und uns Respekt entgegenbringen.
Dass von einem Halbstarken wie Trump keine Entschuldigung zu erwarten ist, weiß auch Rouhani. Wenn er nun seine Gesprächsbereitschaft betont, hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass der Kreis der Kunden für iranisches Öl seit Beginn der Sanktionen im November deutlich schrumpft. 3 der 8 Länder, für die noch bis Ende April Ausnahmen gelten, beziehen bereits gar kein iranisches Öl mehr.
Der Bericht von Christian Buttgereit. Auch in den USA hat Präsident Trump wieder einmal für Stirnrunzeln gesorgt. Auf Twitter kündigte er an, er wolle bewaffnete Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Martin Ganselmeier.
In einer Twitter-Botschaft kritisierte Trump, dass mexikanische Soldaten kürzlich gegenüber US-Nationalgardisten die Waffen gezogen hätten. Trump vermutet, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver der mexikanischen Soldaten handelte, um die Aufmerksamkeit der US-Soldaten von Drogenschmugglern abzulenken. Das sollte besser nicht noch einmal passieren, drohte Trump. Er werde nun bewaffnete US-Soldaten an die Grenze schicken. Der US-Präsident hat zwar schon Soldaten ins Grenzgebiet entsandt, diese sind dort allerdings überwiegend für logistische Arbeiten im Einsatz. Der Schutz der Grenze ist Sache der Grenzschutzpolizei. In seinem Tweet bezog sich Trump auf einen Vorfall vom 13. April. 5 oder 6 bewaffnete mexikanische Soldaten hatten im unmarkierten Grenzgebiet 2 US-Nationalgardisten gestoppt und ihnen die Waffe abgenommen. Die Mexikaner dachten, sie befänden sich auf mexikanischem Gebiet. Dabei waren sie auf amerikanischem Boden. Trump beklagte sich erneut, Mexiko tue bei weitem nicht genug, um Migranten auf ihrem Weg nach Norden festzunehmen und in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Im März wurden mehr als 100.000 illegal ins Land gekommene Migranten im Grenzgebiet aufgegriffen, die höchste Zahl seit 12 Jahren.
Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Gaspipeline Nord Stream 2 sorgt weiter für Diskussionen. Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, Manfred Weber, hat sich nun erneut gegen die Pipeline ausgesprochen. Einer polnischen Zeitung sagte er, er werde alle Vorschriften anwenden, um die Pipeline zu blockieren, sollte er Kommissionspräsident werden. Ein Manöver zum Auftakt seiner Wahlkampftournee, mit dem sich Weber vor allem in den östlichen EU-Staaten beliebt machen will. Bei den Verantwortlichen in der deutschen Hauptstadt dagegen sorgen die Äußerungen für Verstimmungen. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Schon aus dem Ort der Veröffentlichung wird klar, dass sich Manfred Weber als Spitzenkandidat der EVP und nicht als deutscher CSU-Politiker äußern wollte. Seine Kritik an Nord Stream 2 bekräftigte er gestern im Interview mit der polnischen Zeitung Polska Times. Nord Stream 2 sei nicht im Interesse der EU, weil es die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen erhöhe, betonte er da und wörtlich. Als Chef der EU-Kommission werde ich alle Vorschriften anwenden, um Nord Stream 2 zu blockieren. Tatsächlich vertritt Weber diese Position nicht erst, seit er für die Kommissionspräsidentschaft kandidiert und nicht nur im pipeline-kritischen Polen. Was hingegen Deutschland betrifft, so stellt er sich gegen die Position der Bundesregierung. Deren Vizesprecherin Ulrike Demmer antwortet auf entsprechende Fragen, denn auch mit hörbarem Unwohlsein.
Also die Äußerungen hat Herr Weber ja als Spitzenkandidat getätigt, deswegen werde ich die jetzt hier in der Regierungspressekonferenz nicht kommentieren. Die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert.
Wobei die Unterstützung für das Projekt wie regelmäßig distanziert ausfällt.
Die Bundesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft ist. Dass das Projekt auch eine politische Dimension hat, haben wir hier ja schon ausführlich besprochen.
Rückendeckung für Weber kommt dagegen vom außenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Jürgen Hart. Nord Stream 2 sei von Anfang an ein hochpolitisches Projekt gewesen. Zitat: Deshalb hätte Deutschland die Bedenken unserer östlichen EU-Partner bereits viel früher in der Entscheidungsphase ernst nehmen müssen. Andere in der Regierungskoalition sehen das ganz anders, etwa Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. In diesem Stadium könne und dürfe das Infrastrukturprojekt nicht mehr in Frage gestellt werden, mahnte er gegenüber der deutschen Presseagentur. Noch grundsätzlicher fällt die Kritik bei Teilen der SPD aus. Energiepolitisches Irrlichtern wirft Fraktionsvize Matthias Mierschweber vor. Wer Nord Stream 2 in Frage stelle, mache sich von amerikanischem Fracking-Gas abhängig oder wolle die Atomkraft wieder beleben. Auch die AfD unterstützt das Projekt. Fraktionschefin Alice Weidel unterstellt Weber, die Interessen Deutschlands seiner politischen Karriere opfern zu wollen. Dabei ist das Pipeline-Projekt auch in Deutschland, vor allem aber in Europa umstritten. Unter anderem das EU-Parlament hatte sich kritisch gezeigt. Einer der Unterhändler, der Grüne Reinhard Bütikofer, lobte auch die Webersche Kritik, drängt aber zur Eile.
Ich finde, er sollte sich mit Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Söder und Günther Oettinger zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie sie den verhängnisvollen Kurs der Bundesregierung und auch der Bundeskanzlerin an dieser Stelle korrigieren.
Sagt der Grünen-Abgeordnete Reinhard Bütikofer im Beitrag von Gudula Geuter. Zerfällt nun das Vereinigte Königreich? Wenn der Brexit kommt, verlassen wir das Vereinigte Königreich. Diese Drohung hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon heute erneuert. Vor dem Parlament in Edinburgh kündigte sie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum an, falls Großbritannien wirklich aus der EU austreten sollte. Aus London berichtet Friedbert Meurer.
Eine Erklärung zur Zukunft Schottlands hatte die erste Ministerin Nicola Sturgeon angekündigt. Dann am Nachmittag stellte sie im schottischen Parlament in Edinburgh klar, Schottland soll bis spätestens Mai 2021 die Möglichkeit erhalten, in einem zweiten Referendum erneut über die Unabhängigkeit des Landes abzustimmen.
I can confirm that the Scottish Government will act to ensure that the option of giving people a choice on independence later in this term of Parliament.
Wir stellen sicher, dass die Menschen die Option erhalten, über die Unabhängigkeit zu befinden. Wir werden jetzt mit der Gesetzgebung beginnen und die Regeln festlegen. Sich für den Brexit oder für Schottland als eine unabhängige europäische Nation zu entscheiden. Diese Wahl soll bis zum Ende der Legislaturperiode angeboten werden. Fast zwei Jahre lang hat Nicola Sturgeon nicht mehr so deutlich ihre Forderung nach einem zweiten Referendum erhoben. 2017 hatte ihre Partei, die Schottische Nationalpartei, bei den Unterhauswahlen einen herben Dämpfer erhalten. Die Botschaft kam an, dass den Schottinnen und Schotten der Sinn erst einmal nicht nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum steht. Sturgeon fordert das Referendum denn auch relativ spät, erst bis 2021. Und es soll nur dann stattfinden, falls bis dahin Großbritannien die EU verlassen hat.
To rush into an immediate decision before a Brexit path has been determined would not allow for an informed choice to be made.
Sich jetzt sofort in eine Entscheidung zu stürzen, bevor der Brexit-Prozess nicht klar ist, würde es nicht ermöglichen, eine fundierte Wahl zu treffen. Aber wenn wir unsere Interessen schützen wollen, dann können wir auch nicht unbegrenzt warten.
However, if we are to safeguard Scotland's interests, we cannot wait indefinitely.
Die schottische Nationalpartei trifft sich am Wochenende zu ihrem Parteitag. Nicola Sturgeon stand also unter Zugzwang, den Ungeduldigen unter den Parteimitgliedern etwas anzubieten. Immerhin ein Gesetz, das die Bedingungen des erneuten Referendums definiert. Doch Sturgeon erinnerte auch daran, dass ohne Zustimmung Londons ein neues Referendum nicht möglich ist. Premierministerin Theresa May wird es nicht tun. Ein möglicher Nachfolger Boris Johnson erst recht nicht. Aber vielleicht Labour-Chef Jeremy Corbyn, falls er eine Neuwahl gewinnen sollte. Noch aber ist der Weg weit bis zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Und die erste Ministerin streckt den anderen Parteien, die gegen eine Unabhängigkeit sind, die Hand aus. Ein Bürgerkonvent soll über die Zukunft Schottlands beraten und damit auch über Ideen, die nicht gleich eine staatliche Unabhängigkeit bedeuten.
Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer. Wohin mit dem deutschen Atommüll? Die Diskussion darüber ist so alt wie die ersten deutschen Atomkraftwerke. Ein großer Teil des stark strahlenden Mülls steht inzwischen in Castor-Behälter verpackt in einer Halle im niedersächsischen Gorleben. Doch in das dortige Bergwerk eingelagert wird der Müll vorerst nicht. Stattdessen hat die Suche nach einem geeigneten Endlager neu begonnen. Und dieses Mal soll auch die Bevölkerung besser einbezogen werden. Dazu hat das neu gegründete Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit eine ganze Reihe von Informationsveranstaltungen vorgesehen. Die erste beginnt zur Stunde in Kiel. Einfache Antworten wird es aber auch dort nicht geben, berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Als Barbara Hendricks vor ein paar Jahren das stillgelegte Atomkraftwerk Lubmin bei Greifswald besichtigte, da ahnte sie bereits, die Suche nach einem Atommüllendlager wird kein Gewinnerthema werden. Es müsse geologisch passen und gesellschaftlich akzeptiert werden, mahnte die damalige SPD-Bundesumweltministerin, begleitet vom Baustellenlärm.
Bürgerinnen und Bürger, es nützt nichts, wenn ihr mich jetzt irgendwie mit Tomaten bewerft. Es muss so oder so irgendjemand regeln.
Zu den vielen, die es jetzt regeln müssen, Politiker, Geologen, Anwohner gehört auch Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Am Abend eröffnete er in Kiel die bundesweit erste von bislang 7 Informationsveranstaltungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Vorab sagte König bereits heute Morgen im WDR:
Ja, wir sind am Anfang eines Verfahrens, was aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
Gemeint ist die Entscheidung aus dem Jahr 1977, Gorleben in Niedersachsen zum Endlagerstandort zu erklären. Jahrzehntelange Auseinandersetzungen waren die Folge. Das wird uns hoffentlich nicht noch einmal passieren, meint Wolfram König.
Aber es wird natürlich überall dort, wo es konkret wird, überall natürlich Verunsicherung, Fragen geben. Und es geht jetzt darum erstmal, dass die Menschen sich beteiligen können, dass sie ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Fragen, aber auch ihre Vorstellungen mit einbringen können.
Wir haben den Fehler gemacht, Atomkraftwerke in Gang zu setzen, ohne die Antwort gefunden zu haben, wo der Atommüll gelagert werden soll.
Ergänzt Robert Habeck am Morgen im ZDF. Der Grünen-Parteichef ist zuversichtlich, dass die neue Endlagersuche besser akzeptiert werden könnte, denn
jetzt gibt es ein Verfahren, das auf wissenschaftlichen Kriterien alleine beruhen soll. Und daran muss man sich jetzt beteiligen, zu den Veranstaltungen ab heute gehen. Und dann werden wir 2031 sehen, wo wir stehen.
Bis dahin, also schon in 12 Jahren, soll ein Standort in Deutschland gefunden sein. Ausdrücklich ist von einer weißen Landkarte die Rede, einer Metapher für die ergebnisoffene Suche. Dass die von CSU und Freien Wählern geführte Landesregierung in Bayern Widerstand leistet, kommentiert Robert Habeck mit deutlichen Worten.
Also eine Regierung, die in den Koalitionsvertrag reinschreibt, wir wissen schon von vornherein, bei uns nicht, die handelt unverantwortlich, so geht es nicht in der Politik.
In 3 Phasen geht die Endlagersuche nun voran. Ungeeignete Gebiete, zum Beispiel Vulkan- und Erdbebenregionen, scheiden aus. Danach werden mögliche geeignete Standorte untersucht. In Frage kommen nur Salz-, Ton-, granithaltige oder kristalline Gesteine.
Wenn sie ausreichend mächtig sind, wenn sie tief genug liegen, wenn sie eben auch davor sicher sind, dass sie nicht zerstört werden in einem Zeitraum von 1 Million Jahre. Und am Ende soll eben ein Standort stehen, der in Deutschland die bestmögliche Sicherheit gewährleistet.
Für Wolfram König wie auch für die Bundesregierung geht es um viel. Die über Ostern scharfen Proteste gegen die Südlink genannte Stromtrasse haben gerade erst wieder gezeigt, dass sich die Energiewende vor Ort oft nur sehr schwer durchsetzen lässt. Den deutschen Atommüll ins Ausland zu schaffen, sei jedoch keine Lösung, meint König.
Es gibt sicherlich immer wieder Länder, die Interesse haben, sowas aufzunehmen. Aber dies machen sie nicht, um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten, sondern um damit Geld zu verdienen. Und dieser im Wort eine billige Weg verbietet sich aufgrund der großen Gefährlichkeit dieser Stoffe.
Kommendes Jahr will das Bundesamt für Entsorgungssicherheit einen ersten Zwischenbericht vorlegen.
Aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio Barbara Schmidt-Matern. Deutschland ist geteilt in arme und reiche Regionen. Wie viel Geld wir zur Verfügung haben, das hängt stark davon ab, wo wir wohnen. Denn zwischen den Regionen gibt es starke Unterschiede beim verfügbaren Einkommen. Das hat eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nun bestätigt. Ramona Westhoff.
Die wohlhabendsten Deutschen leben in Starnberg bei München. Das jährliche Durchschnittseinkommen liegt hier bei knapp 35.000 Euro im Jahr. Zum Vergleich, das ist mehr als doppelt so viel wie in der ärmsten Region Gelsenkirchen. Hier verdienen die Menschen im Schnitt gerade mal gut 16.000 Euro. In ihrer Studie hat die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung die Daten aus allen 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten zusammengetragen. Studienleiter Erik Seils sagt, die Tendenz habe ihn nicht überrascht, wohl aber die krassen Unterschiede zwischen den reichsten und ärmsten Regionen. Auch wenn diese durch geringere Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel niedrigere Mieten, zum Teil wieder ausgeglichen würden. Anders als bei anderen Untersuchungen seien bei der Studie der Hans-Böckler-Stiftung auch sehr hohe Einkommen mit eingeflossen, so Seils. Auch das habe die Werte weiter auseinandergetrieben.
Wenige sehr reiche Leute in einer Region können den Schnitt doch deutlich hochziehen. Das hatte ich so nicht erwartet.
Auch andere Teile des Ruhrgebiets sowie Regionen im Saarland und in Niedersachsen gehören laut Hans-Böckler-Stiftung zu den Einkommensschwächsten in Deutschland. Und auch zwischen Ost und West lassen sich deutliche Unterschiede erkennen. Die Einkommensmarke von 20.000 Euro im Jahr überschreiten im Osten nur 6 von 77 Landkreisen und kreisfreien Städten. Andere Regionen mit besonders hohem Einkommen sind neben Starnberg, die Stadt Heilbronn und der Hochtaunuskreis bei Frankfurt. Auch hier verdient der Durchschnitt deutlich mehr als 30.000 Euro jährlich. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund zeigt sich von der Tendenz der Studie ebenfalls wenig überrascht. Dass die Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Kommunen sich zunehmend verschärfen, habe man bereits gewusst.
Weil wir uns in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse mit all diesen Fragen detailliert beschäftigen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
Die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse der Bundesregierung erarbeitet seit September 2018 Handlungsempfehlungen zur regionalen Entwicklung in Deutschland. Landsberg fordert eine dauerhafte Förderung für Regionen, die sich rein an deren Bedarf orientiere. Das Problem lasse sich nicht kurzfristig lösen.
Das ist eine große Herausforderung. Das geht auch nicht eben mal in einer Legislaturperiode. Das wird langfristig nötig sein. Und es wird natürlich Finanzmittel von Bund und Ländern auch dauerhaft erfordern.
Es sei etwa Unterstützung im Breitbandausbau und im Nahverkehr nötig, so Landsberg weiter. Diese Maßnahmen seien in manchen Regionen zwar nicht wirtschaftlich, werteten sie aber deutlich auf. In anderen Regionen sei Arbeitslosigkeit ein Problem. Hier bräuchte es Unterstützung, um Menschen in Beschäftigung zu bringen. Vor allem müsse aber die Expertise vor Ort genutzt werden. Die Regionen seien sehr verschieden und sähen sich unterschiedlichen Problemen gegenübergestellt. Die Städte seien durchaus dazu bereit, aktiv zu werden, so Landsberg, müssten dabei aber finanziell unterstützt werden.
Soweit Ramona Westhof. Nach Feiern ist wohl niemand zumute bei der Bilanzvorstellung des US-Flugzeugbauers Boeing. Zwei Abstürze von Maschinen des Typs Boeing 737 MAX und anschließende Flugverbote machen dem Konzern schwer zu schaffen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 13%. Aus Washington Jan Bösche.
Zwei Abstürze, hunderte Tote, eine ganze Flugzeugflotte stillgelegt. Die Probleme mit der 737 MAX haben Boeing in eine der größten Krisen in der Firmengeschichte gestürzt. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen entschuldigte sich Boeing-Chef Dennis Muilenburg wieder bei den Familien der Opfer, bei den Kunden und versprach, Sicherheit sei und bleibe die wichtigste Priorität.
We are very, very focused on the safe return to service.
Wir konzentrieren uns sehr stark auf die sichere Rückkehr der 737 MAX. Das ist unsere Top-Priorität, eine stündliche Einbindung von mir und dem Führungsteam. Die Probleme mit der 737 MAX zeigen sich in der Boeing-Bilanz. Das Unternehmen kassierte seine Prognosen für das laufende Jahr wieder ein und will erst neue vorlegen, wenn das Ausmaß der Stilllegungen absehbar ist. Boeings Gewinn im ersten Quartal ging zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13%. Die Folgen der 737 MAX-Krise wurden teilweise ausgeglichen durch gute Ergebnisse der Verteidigungssparte und der Dienstleistungsgeschäfte. Auch die Produktion des Langstreckenflugzeugs 787 Dreamliner wurde erhöht und verbesserte die Bilanz. Im Zentrum steht aber weiterhin das Krisenmanagement rund um die 737 MAX. Muilenburg sagte, wir haben die Produktion von 52 auf 42 Flugzeuge im Monat angepasst wegen des Lieferstaubs. Damit konnten wir zusätzliche Ressourcen nutzen, um die MAX wieder sicher in Dienst zu bringen. Allein die reduzierte Produktion kostete das Unternehmen $1 Milliarde. Entlassungen gab es nicht und auch die Zulieferer wurden geschont. Boeing will die Produktion ja so schnell wie möglich wieder hochfahren. Dafür muss das Unternehmen aber die Probleme mit der 737 MAX lösen. Muilenburg sagte, man mache beständig Fortschritte. Eine 737 MAX mit neuer Software habe ihren entscheidenden Testflug absolviert. Die Software soll Probleme mit einem System beseitigen, das das Flugzeug vor einem Strömungsabriss bewahren sollte. Die neue Software muss noch zertifiziert werden. Dafür muss sich Boeing mit zahlreichen Luftfahrtbehörden auseinandersetzen.
Die Zahl der Untersuchungshäftlinge in Deutschland ist in den letzten 4 Jahren um ein Viertel gestiegen, obwohl es weniger Straftaten gibt, das zeigen Recherchen des NDR. Christoph Heinzle berichtet.
In vielen Untersuchungsgefängnissen hat die Entwicklung Folgen. Doppelbelegung statt Einzelzellen, weniger Job- und Freizeitangebote, weniger Besuche von Angehörigen der Häftlinge, weil das Personal dafür nicht reicht. In Hamburg und Bremen hat sich die Zahl der Untersuchungsgefangenen seit 2014 nahezu verdoppelt, zeigen Auswertungen offizieller Statistiken durch den NDR. Aber etwa auch in Berlin, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt lag der Anstieg deutlich über dem Bundesschnitt von 25%. Für den Anstieg verantwortlich, laut Auskunft der Länder, komplexe und langwierige Verfahren, aber auch eine Zunahme bei den ausländischen Untersuchungsgefangenen um ein Viertel. Häufig werde dann der Haftgrund der Fluchtgefahr bejaht, sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Mertin im SWR. Sein Amtskollege Biesenbach aus Nordrhein-Westfalen wies im WDR dabei vor allem auf osteuropäische Diebesbanden hin, die man mit Hilfe der U-Haft in Deutschland vor Gericht bringen könne. Bei der Anordnung von U-Haft wollen die Bundesländer nichts verändern, aber sie bemühen sich um zusätzliches, auch mehrsprachiges Personal, sagte Schleswig-Holsteins Justizministerin Sütterlin Waag auf NDR Info.
Der Bericht von Christoph Heinzle. Und damit enden die Informationen am Abend. In den Kommentaren geht es unter anderem um die Resolution der Vereinten Nationen gegen sexuelle Gewalt in Konflikten und das Verfassungsreferendum in Ägypten. Die Kommentare im Deutschlandfunk ab 19:05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexander Moritz. Machen Sie es gut.